SWR 2 Leben.
Ich bin auf dem Weg nach Pforzheim, um Dagmar und Andreas Frank zu treffen. Ein Paar im Unruhezustand, wie man heute gerne sagt, wenn es mit dem Ruhestand kein bisschen ruhiger wird. Was sie umtreibt, ist ein Thema, für das ich mich zugegebenermaßen bisher kaum interessiert habe. Geldwäsche. Dabei finden die Franks, geht Geldwäsche uns alle an, denn wir alle sind mit ihren Auswirkungen konfrontiert. Auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof erwartet mich Andreas Frank. Groß, 67 Jahre, schwarze Steppjacke und laut Süddeutscher Zeitung Deutschlands hartnäckigster Geldwäschebekämpfer. Wir steigen in einen stahlblauen Alfa Romeo Stelvio mit Ferrari-Motor. Ein Fahrzeug, das in meiner klischeehaften Vorstellung durchaus auch zu einem Drogendealer passen könnte.
Jetzt fahren wir mal hier durchs Zentrum durch, dass wir sehen, wie das aussieht.
Es sind sehr viele Leerstände. Sie sehen hier, das war mal ein sehr großes Möbelgeschäft.
Aber wer Andreas Frank zuhört, merkt schnell, dass wer der Spur des Geldes folgt, den Bereich verlässt, in dem die Dinge sich übersichtlich nach Schwarz und Weiß, Gut und Böse, gesetzestreu und kriminell sortieren lassen. Klischeeschubladen helfen da nicht weiter. Vor dem früheren Arbeitsamt fährt Andreas Frank rechts ran und wir bleiben mit Blick auf das Gebäude einen Moment stehen.
Und nach einem RTL-Bericht wurde dieses Gebäude und andere Gebäude von Mafia-Mitgliedern gekauft, die nach dem Vollzug ihrer Strafe wegen Mordes sofort nach Pforzheim gekommen sind und natürlich so viel Geld haben, um alle diese Gebäude zu kaufen.
Vor 5 Jahren sind die Franks nach über 40 Jahren, die sie in den USA, der Schweiz und verschiedenen Orten innerhalb Deutschlands verbracht haben, wieder in ihre Heimatstadt Pforzheim zurückgekehrt. Eine Stadt, die, glaubt Andreas Frank, wie derzeit auch andere vergleichbare Städte in Deutschland, die sogenannte organisierte Kriminalität anzieht, wie eine Klebefalle die Fliegen. Grund dafür sind seiner Meinung nach die vielen Milliarden, Schätzungen zufolge 50 bis 100, die jedes Jahr in Deutschland gewaschen werden. Dieses Geld stammt teilweise aus Drogenhandel, Raub oder Erpressung. Ist es erst einmal gewaschen, fördert es die weitere Ausbreitung mafiaähnlicher Strukturen.
Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung kriminell erworbener Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf unter Verschleierung der wahren Herkunft.
So steht es auf der Internetseite der sogenannten Financial Intelligence Unit, kurz FIU, der Zentralstelle beim Zoll, die in Deutschland für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen zuständig ist.
Geldwäsche hat das Ziel, illegal erlangte Vermögenswerte dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Dem Täter sollen im Ergebnis erklärbare und scheinbar legale Vermögenswerte zur Verfügung stehen, die keinen Rückschluss auf Straftaten zulassen.
Nur ein paar Minuten vom Pforzheimer Zentrum entfernt leben die Franks heute in seinem früheren Elternhaus. Dagmar Frank und ihr Rottweiler Kami begrüßen uns stürmisch.
Hallo.
Oh, Kami!
Hallo.
Dagmar Frank ist eine zierliche Frau mit blondem, kurzen Haar. Sie trägt ein blaues Wollkleid. Ihre Füße stecken in ebenfalls blauen Gartenclogs aus Gummi. Schnell huscht sie zurück an ihren Schreibtisch. Obwohl noch früh am Morgen hat sie bereits einen Kommentar verfasst, den sie rasch einer Kollegin schicken will.
Ja, ich stehe mit meinen Hühnern auf sozusagen und schaue dann, nachdem ich die gefüttert habe, mir an, was so in der internationalen Presse an interessanten Artikeln ist.
Auf ihrem Internetportal WTW Women in Finance verlinkt Dagmar Frank auf Artikel rund um das Thema Frauen und Finanzen, Korruption und Geldwäsche. Sie hat aber auch ein eigenes Netzwerk von Autorinnen, die für ihre Seite schreiben, und noch mehr Cartoonistinnen, die zu finanzpolitischen Themen zeichnen.
Die Cartoons sind manchmal so präzise, dass man den ganzen 50-seitigen Text gar nicht lesen muss, wenn man das Cartoon sieht.
Ob der Begriff Geldwäsche tatsächlich vom legendären Chicagoer Clanchef Al Capone in die Welt gesetzt wurde, ist nicht belegt. Aber es existiert die Legende, wonach er bei einer Vernehmung gesagt haben soll, I'm in the laundry business. Also, ich bin im Wäschereigeschäft. Was insofern sogar stimmte, da er damals zahlreiche Waschsalons nutzte, um Geld, das er durch Alkoholschmuggel und Schutzgelderpressung verdient hatte, zu legalisieren. Das klassische Geldwäscheprogramm besteht aus 3 Phasen und funktioniert folgendermaßen.
Phase 1. Einschleusung. Schmutziges Bargeld wird zunächst in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Das geschieht meist in kleineren Teilbeträgen. Genutzt werden dafür Spielbanken, Wettbüros, aber auch Scheinrechnungen für Dienstleistungen, die nie erbracht wurden. Phase 2. Verschleierung. In dieser Phase geht es darum, die eigentliche Herkunft dieser Vermögenswerte bestmöglich zu verschleiern. Zum Beispiel, indem das Geld in einer Vielzahl von Transaktionen hin und her geschoben wird. Mit jedem zusätzlichen Schleudergang wird die Herkunft des Geldes noch besser verwaschen.
In dieser Phase kommt der sogenannten Offshore-Industrie, also Finanzberatern, Banken und Anwaltskanzleien, die sich in sogenannten Steueroasen wie den Kaimaninseln oder den Bahamas angesiedelt haben, eine herausragende Rolle zu.
Wir haben das große Problem bei der Geldwäschebekämpfung, dass sobald sogenannte Offshore-Strukturen eingeschaltet sind, dieses Geld verschleiert ist. Das heißt, wir wissen nicht oder kennen nicht die natürliche Person, dem oder der dieses Geld gehört. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben eine Industrie, die macht nichts anderes, als Kriminellen, Kleptokraten und anderen zu helfen, Gelder zu verschleiern.
Kommen wir zur dritten und letzten Phase des Programms, die zunächst alles andere als gefährlich klingt.
Phase 3. Integration. Nachdem die Herkunft des Geldes nicht mehr feststellbar ist, wird das gewaschene Geld wie ein Ergebnis rechtmäßiger Geschäftstätigkeit genutzt. So werden beispielsweise Firmenanteile, Immobilien oder andere Wertgegenstände erworben.
Geschafft. Das Waschprogramm ist abgeschlossen. Der Besitzer des sauber gewaschenen Geldes kann wieder ruhig schlafen. Sein Vermögen ist legal investiert. Rückschlüsse auf die Art und Weise, wie es zustande kam, sind nicht mehr möglich. Das Beste aber ist, er kann nach einem anstrengenden Tag in der organisierten Kriminalität den Feierabend mit Annehmlichkeiten genießen, Klammer auf Luxusvilla, Privatjet, Hausangestellte, die er dafür auch für angemessen hält. Stellen Sie sich nur einmal vor, ein Mafiaboss dürfte sein durch kriminelle Machenschaften mühsam erwirtschaftetes Geld nicht ausgeben. Er wäre als Vorsichtsmaßnahme gezwungen, eine durchschnittliche Dreizimmer-Etagenwohnung zu bewohnen und, um nicht aufzufallen, einen ganz normalen Mittelklassewagen zu fahren. Da wäre doch schnell die Luft raus und er müsste sich fragen, wozu der ganze Stress? Andreas Frank stellt sich das immer wieder vor. Und kommt dabei zu dem Schluss, wer Geldwäsche konsequent bekämpft, sorgt tatsächlich dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird.
Meiner Meinung nach ist Geld die schärfste Waffe, die wir besitzen im Westen. Terror braucht Geld. Organisierte Kriminalität hat als oberstes Ziel, Geld zu verdienen. Aber auch die Kleptokraten und andere wollen Geld, weil Geld immer Macht und Einfluss bedeutet. Und ich meine einfach, dass wenn man dem Geld folgt, um die Kriminellen zu erwischen, ein viel schärferes Waffe hat als alle Panzer, Flugzeuge und Raketen der Welt zusammen.
Die Franks kennen die Welt des Geldes sozusagen von innen. Mitte der 70er Jahre arbeitet Andreas Frank als einer der ersten deutschen Mitarbeiter bei der Investmentbank Goldman Sachs an der Wall Street. Später lebt die Familie, inzwischen mit zwei Söhnen, viele Jahre in der Schweiz, wo Frank zunächst weiter für Goldman Sachs und dann für eine private Vermögensgesellschaft tätig ist. Anfang der 90er Jahre zieht die Familie zurück nach Deutschland. Andreas Frank übernimmt den institutionellen Geschäftsbereich bei der HSBC-Bank Trinkhaus und Burkhardt in Baden-Baden. Als er hautnah erlebt, wie sein Kollege, Direktor des Privatkundengeschäfts, mehrere Millionen Kundengelder in der Spielbank verzockt, öffnet ihm das die Augen. Dafür, wie einfach Geldwäsche ist und auch, welche Rolle der Staat dabei spielt.
Er hat zunächst mal 14 Millionen eigenes Vermögen und danach 8,5 Millionen Kundengelder auf der Spielbank verspielt. Die Statistik zeigte, dass er bei jedem Besuch mindestens 50% der Gesamteinnahmen der Spielbank gemacht hat, bei rund 2200 Gästen am Tag. Da fiel mir auf, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil der Staat war der Hauptnutznießer mit über 80% Steuern und das Finanzministerium war im Verwaltungsrat der Spielbank vertreten.
In einem Spiegelartikel vom September 1994 kann ich die schier unglaubliche Geschichte nachlesen. Das Casino Baden-Baden hat sich, so der Autor des Artikels, rücksichtslos an einem spielsüchtigen Bankdirektor bereichert. Für Andreas Frank hat die durch diesen Vorfall ausgelöste Spielbankaffäre auch weitreichende persönliche Konsequenzen. Während seine Bank beschließt, die von seinem Kollegen veruntreuten Gelder in bar zurückzuzahlen, um das Vertrauen ihrer Kunden nicht zu verlieren, beschließt Frank seinerseits der Bank sein Vertrauen zu entziehen. Denn er hat keinen Zweifel mehr daran, dass es sich bei dem veruntreuten Geld um Wertpapiere handelt, die am Fiskus vorbei ihren Weg in den Banktresor gefunden hatten. Weshalb das Geld auch nicht über ein reguläres Bankkonto zurückgezahlt werden kann. Einmal soll er die Übergabe eines Geldkoffers mit 1,5 Millionen D-Mark in einem Einkaufszentrum veranlassen, dessen Besitzer sich erst dort durch das Tragen eines blauen Arbeitsanzuges zu erkennen geben will. Andreas Frank kündigt seinen Posten als Bankdirektor und wird selbstständiger Vermögensberater. Und er beginnt zu recherchieren. Wer sind denn eigentlich die zuständigen Aufsichtsbehörden, die gemäß dem Geldwäschegesetz für den Nichtfinanzsektor von den Bundesländern bestimmt werden? Diese Behörden, stellt er fest, wissen teilweise gar nicht, dass sie zuständig sind. Andernorts kommt es noch besser. Da wurde offenbar über Jahre einfach vergessen, die aufsichtsführenden Behörden überhaupt zu benennen.
Und es war ganz klar, der Staat schaut weg. Die zuständige Aufsichtsbehörde hat schriftlich erklärt, sie wusste gar nicht, dass sie zuständig sind.
2004 reicht er bei der Europäischen Kommission seine erste Beschwerde ein. Der Vorwurf lautet, Deutschland setze die EU-Richtlinie zum Geldwäschegesetz nicht um und komme damit seiner Aufsichtspflicht nicht nach. Es kommt zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik, in dessen Folge sich aber nur wenig ändert. Weshalb Andreas Frank 2008 seine zweite Beschwerde einreicht. Wieder wird gegen Deutschland ermittelt und dieses Mal werden die Länder gezwungen, endlich die für die Aufsicht zuständigen Behörden auch zu benennen. Aber es mangelt weiterhin am Personal und auch an der dafür erforderlichen Expertise.
2010 wurden dann Behörden benannt, obwohl die ja schon hätten existieren müssen einige Jahre vorher. Aber die haben kein Personal. Sie können ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Im Flächenstaat Niedersachsen sind die Ordnungsämter zuständig. Jeder kennt die Ordnungsämter vom Verteilen von Parktickets und anderen. Und derjenige, der zuständig ist für die Aufsicht unter anderem des größten Konzern Europas, nämlich in Wolfsburg, der hat gerade mal 20% seiner Arbeitszeit für diesen Bereich genehmigt. 80% ist er, wenn ich mich richtig erinnere, für die Friedhöfe zuständig.
In den folgenden Jahren versucht er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, die Behörden zu zwingen, das Geldwäschegesetz richtig umzusetzen. Er stellt Strafanzeige gegen den damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger, weil er die Aufsicht nicht so ausstattet, dass sie auch funktionieren kann. Aber die Anzeige wird fallen gelassen. Er wendet sich an das Bundesverfassungsgericht, das ihm antwortet, es habe seine Ausführungen zur fehlenden Umsetzung des Geldwäschegesetzes zur Kenntnis genommen, sei aber nicht zuständig. Er reicht zwei weitere Beschwerden bei der Europäischen Kommission ein, die als Hüterin der Verträge eigentlich kontrollieren müsste, ob und wie die Mitgliedstaaten die EU-Richtlinien auch umsetzen, ohne Erfolg. Und er erbringt als quasi verdeckter Ermittler den Beweis, dass sich nach wie vor über eine Spielbank ganz einfach Geld waschen lässt. Von seinem Schweizer Konto aus überweist er Geld.
Dieses Geld wurde direkt in die Spielbank Baden-Baden transferiert und dort einem Depot zugeschrieben. Meine Schwiegermutter nahm dieses Depot in Besitz, hat aber noch nie vorher und auch danach niemals in der Spielbank gespielt und hat dann nach zwei Wochen gesagt, sie hat keine Lust, man möchte dieses Geld auf die Commerzbank überweisen. Also wir haben einen vollen Kreislauf geschlossen.
Die Aktion bringt Andreas Frank selbst eine Anzeige wegen Verdachts auf Geldwäsche ein, samt Hausdurchsuchung. Ranghohe Politiker denunzieren ihn als Nestbeschmutzer, der Deutschland bei der Europäischen Kommission schlecht mache. Er macht sich unter Kollegen unbeliebt, weil er selbst gegen eine Bank aussagt und kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es zum Beispiel um die Schweizer Weißgeldpolitik geht. Die hat die Schweiz im Zuge verschiedener Skandale zwar angekündigt, ist seiner Meinung nach inoffiziell aber längst wieder davon abgerückt. Einmal findet die Familie heraus, dass ihr jüngerer Sohn, der ältere ist bereits ausgezogen, von einem Privatdetektiv fotografiert wird. Da schaffen sich die Franks ihren ersten Rottweiler an. Und eine Zeit lang verlässt der damals jugendliche Sohn das Haus nur noch in Begleitung des Hundes.
Ich bin alter Ponyreiter, die bringt so schnell nichts um. Es war schon eine harte Zeit, teilweise. Aber irgendwie haben wir das, glaube ich, sportlich genommen als Familie.
Statt in den Urlaub fahren die Franks zu Transparency International nach Berlin, zum Antikorruptionstreffen nach Paris oder zum jährlichen Antiterrorkongress nach Israel. Irgendwann beschließt Dagmar Frank, über das, was sie dort erlebt, zu schreiben. Zunächst für das Frauennetzwerk Connected Women und für ihre eigene Internetseite WTW Women in Finance. Als die Novellierung des Geldwäschegesetzes von 2011 ansteht, wird Andreas Frank zum ersten Mal als Sachverständiger in den Bundestag berufen. Es ist ein Wendepunkt. Vom Querulanten zum anerkannten Experten.
Das war der erste Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal ernst genommen wurde. Das tut gut, ich sag Ihnen, wenn Sie immer kämpfen und Sie werden diffamiert, das ist unerträglich. Also ab 2011 hat sich alles etwas geändert, dann wurde ich auch Berater Europarat, Europäisches Parlament und plötzlich, obwohl ich mich nicht geändert habe, war ich der Experte.
Ein Experte, der längst nicht mehr allein auf weiter Flur steht, wie die Resolution des Europarats vom 11. April 2019 belegt. Darin drückt die Parlamentarische Versammlung ihre große Sorge über das Ausmaß der Geldwäsche in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus. Als Hauptursache macht sie das völlige Versagen der EU-weiten Mechanismen zur Geldwäschebekämpfung aus.
Sohn zum Vater. Papa, ich erwäge eine Karriere in der organisierten Kriminalität. Vater zum Sohn? Öffentlicher oder privater Sektor?
Mit Cartoons wie diesem versucht Dagmar Frank auf ihrer Website in einfachen Worten zu erklären, was Geldwäsche mit Korruption zu tun hat, wie organisierte Kriminalität funktioniert oder was ein Heimlichkeitsdelikt ist. Seit einigen Jahren veranstaltet sie gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt auch regelmäßig den sogenannten Frauenfinanztreff. Auch hier steht das Thema Geldwäsche immer wieder auf dem Programm.
Mache ich einfach eine Wäscheleine als Symbol für die Geldwäsche, hänge ich hin. Und dann kommen die Leute in dieses gemütliche Café und dann gucken die die Bilder an und dann kommen wir schon ins Gespräch. Und dann habe ich einen Referenten oder ich mache es selber, je nachdem, zu welchem Thema. Und dann diskutieren wir noch stundenlang drüber und das ist wirklich toll.
Was harmlos daherkommt, die Integration von illegalem Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf, hat in Wirklichkeit verheerende Folgen. Für den Staat, weil illegales Geld die Korruption fördert. Für die Demokratie, weil das Vertrauen in die staatlichen Strukturen nachhaltig geschwächt wird. Und auch für jeden Bürger, weil mit dem gewaschenen Geld Firmen und Immobilien gekauft werden, was den Wettbewerb verzerrt und die Preise in die Höhe treibt.
Ich kann mich noch sehr wohl erinnern an New York, wie es das erste Mal dort war, wie die Preise im Fallen waren. Im Moment sehen wir es wieder. Warum fallen die Preise im letzten Jahr 10%? Weil die Federal Reserve erhöhte Sorgfaltspflichten verlangt in New York, dass nicht mehr alle Offshore-Gesellschaften Immobilien kaufen können. Und was war der Erfolg? 10% Preisfall. Das heißt, eine Vorlage für uns in Deutschland. Wenn wir nicht wollen, dass die normale Bevölkerung sich nicht mehr Wohnungen leisten können, fängt man an nachzuprüfen und überwacht, wer was kauft.
Wenn es tatsächlich so einfach wäre, wenn die Politik Geschäfte mit Offshore-Gesellschaften, deren eigentliche Besitzer nicht bekannt sind, ganz leicht verbieten könnte, warum tut sie es dann nicht? Das ist eine Frage, die natürlich auch Andreas Frank umtreibt und auf die er in all den Jahren, die er schon gegen die Mechanismen der Geldwäsche kämpft, nur zwei Antworten gefunden hat. Erstens, der Staat profitiert selbst davon.
Wie mir schon mehrere Staatsanwälte, auch Oberstaatsanwälte gesagt haben, warum soll der deutsche Staat etwas tun, wenn er von der Geldwäsche profitiert? Er hat doch finanzielle Vorteile. Geldwäsche, die Transaktion, ob das Immobilien oder sonst was, bringen Steuern und Abgaben ein. Da profitiert der Staat davon. Er profitiert auch von höheren Immobilienwerten, die künstlich in die Höhe getrieben werden, weil hier illegale Gelder reinströmen.
Und zweitens, man will den Reichen und Schönen nicht auf die Füße treten. Oder anders ausgedrückt, zwischen Vermögenden, die dieselben Strukturen nutzen wie die Kriminellen, und der Politik bzw. der Finanzwirtschaft gibt es zu viele Verstrickungen.
Das Problem ist, dass viele Großfirmen, auch sehr viele reiche Familien, ihre Gelder verschleiern über Offshore-Strukturen. Das muss nicht gegen das Gesetz verstoßen. Aber sie nutzen dieselben Strukturen, die auch von der organisierten Kriminalität und von Terrorfinanzierung genutzt werden. Das heißt, wenn ich gegen organisierte Kriminalität, Finanzierung des Terrors vorgehen möchte und zum Beispiel die 173.000 IBCs in den Bahamas liquidieren möchte, dann wären auch reiche Firmen oder Privatpersonen betroffen, die das gar nicht mögen.
Wenn Dagmar und Andreas Frank genug haben von ihren Paragraphen, Statistiken und Berichten, dann toben sie sich gerne hier in ihrem Garten aus, wo auch die drei Hühner samt Hansi dem Hahn über die Wiese starksen. Sie macht den Gemüsegarten, er bastelt am neuen Hühnerhaus.
Ist doch schön, wenn man was mit den Händen schaffen kann, wenn die Enkel sehen, der kann auch noch was anderes als das Papier rumschieben.
Kürzlich waren die Franks mal wieder in den Staaten. Auf Einladung eines parlamentarischen Sicherheitsforums sprach Andreas Frank in Washington im Kongress. Hybride Kriegsführung, Geldwäsche und Offshore-Strukturen, so lautete der Titel seines Vortrags, in dem er auch auf die Rolle der Whistleblower zu sprechen kam.
Diese ganz großen Skandale, die Einsicht in die Strukturen gegeben haben, wie LuxLeaks, SwissLeaks, Bahama Leaks, Panama Leaks, die wurden alle ausgelöst durch Whistleblower, nicht durch die Staatengemeinschaft. Whistleblower, die zum Teil Straftaten begehen mussten, um der Gesellschaft einen Dienst zu tun. Was ist daraus geworden? Außer, dass viele Leute sich bemüht haben, hat sich wenig geändert in der Art, wie Staaten mit diesen Strukturen und der Geldwäsche umgehen. Die einzigen, die hier den Preis bezahlt haben, waren die Whistleblower.
Mit einigen Whistleblowern steht Dagmar Frank in persönlichem Kontakt. Statt sie zu kriminalisieren, findet sie, sollten wir sie würdigen.
Es ist eine wahnsinnige psychische und physische Belastung für manche. Also wenn sie gegen einen großen Konzern was aufdecken, dann ist der Druck unbeschreiblich. Ich meine, ich kann da wirklich mitreden, weil im kleinen Prozentsatz haben wir den Druck hier auch jahrelang mitgemacht.
Susanne Brückner, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pforzheim, kommt vorbei. Die beiden Frauen wollen sich über die Themen des nächsten Finanztreffs austauschen. Während Dagmar Frank mit ihrem Gast im Esszimmer sitzt und überlegt, wie sie das Thema Geldwäsche in die Welt tragen kann, sitzt Andreas Frank schon wieder im Parterre am Computer und schreibt. Dieses Mal an Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission. Ist ihm noch nie die Luft ausgegangen? Hat er noch nie daran gedacht, einfach aufzugeben?
Ich sage immer, mein Kampf gegen die Geldwäsche, das ist ein Marathonlauf und das Ziel ist noch lange nicht in Sicht. Deswegen lasse ich mich nicht abschrecken, weiterzumachen. Das ist mir ganz klar, dass es ein längerfristiger Kampf ist.
Die Franks stammen beide aus gut situierten Familien. Sie könnten zu denjenigen gehören, die auf den Bahamas ein Offshore-Konto besitzen und vornehm darüber schweigen. Sie haben sich anders entschieden. Und auch wenn es oft nervenaufreibend und anstrengend war, Dagmar Frank ist heute glücklich darüber.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist einfach wichtig und ich bin eigentlich inzwischen glücklich darüber, dass ich vielleicht wenigstens ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann und diese komplexen Themen vielleicht in meiner einfacheren Sprache, wie ich gesagt habe, mit Hilfe der Cartoons und dem Finanztreff runterbrechen kann und ganz normalen Menschen darüber erzählen kann.